Die Sonntagsjause. Der Podcast der Wiener Kirchenzeitung mit Chefredakteurin Sophie Lauringer.
Jeden Sonntag plaudere ich mit Persönlichkeiten aus aller Welt. Meine Gäste laden mich zu einer Jause ein, wie wir sie aus unserer Kindheit kennen. Mit Kaffee, Tee, Kuchen und manchmal auch mit Schlagobers. Nehmen Sie Platz, genießen Sie Ihre Auszeit mit der Sonntagsjause und natürlich gibt es das Rezept dazu.
Das gefällt mir gut, wenn man als die Beste in einem Fach genannt wird, dann finde ich das völlig in Ordnung. Wir Frauen sollen dazu stehen, dass wir oft sehr gut sind oder dass wir auch deutlich besser als Männer sind.
Sonntagsjause bin ich zu Gast bei einer Wissenschaftlerin, die erste Wissenschaftlerin in der Sonntagsjause, die wir haben. Wir haben zwar einmal schon den Professor von Heiligenkreuz, Pater Karl Waldner, gehabt, aber jetzt bin ich bei einer Wissenschaftlerin, der führenden Expertin Österreichs in allen Fragen des Aufsichtsrats. Sie wird oft um ihre Expertise gebeten. Sie ist Juristin und Universitätsprofessorin am Institut für Unternehmensrecht und Vorständin des Instituts an der Wirtschaftsuniversität Wien, Susanne Kals.
Grüß Gott.
Vor allem Familienrecht ist eines deiner Hauptthemen. Und um die Familie geht es auch bei uns heute im Gespräch, denn unsere Jause erscheint am Muttertag am 12. Mai. Danke für die Einladung zu euch nach Hause. Du wohnst ja in einem großen Familienhaus. Dein Mann Martin ist zwar aktuell nicht zu Hause, aber ihr habt hier eure Wurzeln geschlagen in Wien. Und ihr habt noch zwei Töchter im Haus, eine dritte ist schon ausgezogen.
Genau.
Zu deinen eingangs genannten Titeln, die du hast und Funktionen, was muss man denn für diese Aufgaben eigentlich vorab studieren, um überhaupt einmal in die Lage zu kommen, diese Aufgaben erfüllen zu können? Du hast, glaube ich, auch Postgraduates absolviert.
Ja, ich habe auch Postgraduates, aber das Einfachste ist, man muss ein Jus-Studium haben. Ich habe an der Universität Wien studiert, weil an der Wirtschaftsuniversität damals es noch nicht möglich war, Rechtswissenschaften oder Wirtschaftsrecht zu studieren. Wir bieten dieses Studium jetzt seit 15 Jahren ungefähr an und machen das sehr erfolgreich. Ich habe aber selbst sehr gerne an der Universität Wien studiert, am Juridikum studiert und bin sehr schnell fertige Juristin geworden. Also es reicht an und für sich das Jusstudium, aber das ist allein natürlich viel zu wenig. Man muss vor allem die Begeisterung haben, man muss die Neugier haben, man muss die Freude haben. Und ich bin, nachdem ich eigentlich sehr schnell studiert habe, auch sehr schnell mein Doktorat gemacht habe, habe ich dann auch die Gelegenheit gehabt, sofort einzusteigen in den Beruf und bin Assistentin an der Wirtschaftsuniversität geworden, im Unternehmensrecht bei Peter Thorald. Aber es war mir eigentlich noch ein bisschen zu wenig und ich habe irgendwie den Anspruch an mich gehabt und auch die Sehnsucht und den Wunsch, noch ganz woanders hinzugehen. Und ich habe dann mich entschieden, ein Postgraduate zu machen. Und es war damals eine ganz tolle Situation. Entscheide ich mich für Bologna, eher in das Politikwissenschaftliche an die Johns Hopkins oder doch für das klassisch-juristische am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz. Es war eigentlich ein Zufall, dass beides in Italien war, aber es waren völlig verschiedene Ausrichtungen. Ich habe mich für Florenz entschieden und es war die vollkommen richtige Entscheidung für mich. Es war ein tolles Jahr, wahrscheinlich das schönste Studienjahr für mich. Ich habe schon gearbeitet, ich wusste, ich will noch weiter studieren und ich hatte die Öffnung nach ganz Europa und ganz tolle, völlig unterschiedliche Menschen dort kennengelernt.
Bei dir ging es aber weiter, bis zur Habilitation, da warst du 33 Jahre alt, du bist 1966 geboren. Mir kommt das sehr jung vor, ich weiß nicht, ob es in deinem Umfeld üblicher Alter war für die Habil.
Es ist ein typisches Alter, ich muss nur sagen, ich habe sehr viel gemacht dafür oder untypisch viel dafür gemacht. Ich habe ja mehrere Bücher geschrieben und habe eigentlich nicht nur meine Dissertation, die ich im Forstrecht geschrieben habe, und meine Habilitation, die ich im Kapitalmarktrecht und an der Schnittstelle zwischen Aktienrecht und Kapitalmarktrecht im Anlegerschutz geschrieben habe. Ich habe dazwischen ein Buch über Privatstiftungen gemacht. Ich habe ein Buch über Verschmelzungen und Spaltungen, also die Zusammenführung von Unternehmen geschrieben. Ich habe ein weiteres Buch zum Kapitalmarktrecht geschrieben. Das war schon etwas Besonderes, dass ich besonders viel schreiben musste, um die Habilitation tatsächlich zu bekommen. Also das Typische, dass du als Frau mehr leisten musst als eben Männer, die eigentlich schlichte zwei Qualifikationsarbeiten schreiben.
Da kommen wir später noch drauf. Aber du hast am Weg mit 1998 den Kardinal-Initzer Förderungspreis für Rechts- und Staatswissenschaften erhalten. Ich gebe zu, ich kannte den Preis nicht. Ich habe in deiner Biografie jetzt entnommen. Was hast du denn da gemacht?
Das ist ein großartiges Erlebnis gewesen. Ich habe den für eine meiner Bücher bekommen, und zwar für das Buch, das jetzt so ein bisschen sperrig heißt, Verschmelzung, Spaltung, Umwandlung. Aber was war das? Österreich ist 1995 der Europäischen Union beigetreten. Ein wichtiger Bereich war die Anpassung des österreichischen Gesellschaftsrechts an das EU-Gesellschaftsrecht. Und ich war als junge Assistentin, die hatte die Gelegenheit, dabei zu sein. Das war eine ganz, ganz großartige Sache, das Gesellschaftsrecht Österreichs an die europäischen Vorgaben anzupassen, wirklich hands-on das zu machen. Und das war eine großartige Sache. Und ich habe das nicht nur rechtspolitisch begleitet und legistisch, sondern habe dann das erste große Buch darüber geschrieben, rechtsdogmatisch. Und das war schon eine ganz besondere Leistung. Und dafür habe ich dann diese Auszeichnung, diesen Preis bekommen. Das war der letzte Samstag vor Weihnachten. Und es war schon ein ganz besonderes Erlebnis, mit der gesamten Familie im Erzbischöflichen Palais dort eingeladen zu sein, ausgezeichnet zu werden. Also es war für uns als Familie wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. Meine Eltern waren da, alle drei Brüder waren da, also es war besonders schön und mein Mann war auch dabei.
Das ist doch interessant, dass der Kardinal Initzer, der bei uns eigentlich im historischen Verständnis vor allem dafür steht, dass er leider Gottes Wiener Erzbischof war 1938, als der Anschluss war, mit einer eher unglücklichen Empfehlung für ein Abstimmungsverhältnis pro Zusammenschluss oder Anschluss an das Deutsche Reich. Aber umgekehrt war es eben auch der Bischof, der 1945 auf den zerstörten Stephansdom geklettert ist und gesagt hat, wir bauen ihn jetzt wieder auf, und dann für den Aufbau wieder gestanden ist. Und dass gerade dieser Bischof diesen Preis für oder nach ihm ein Preis benannt ist, finde ich auch interessant.
Das ist vollkommen richtig. Man muss beide Seiten sehen und man sollte auch beide Seiten betonen. Aber es ist natürlich, man soll die negativen Seiten nicht überbetonen, sie offen in den Kontext stellen und jetzt, genau wie wir es jetzt besprochen haben, in die Zukunft. Und es geht um die Förderung der Wissenschaft, den Beitrag der Wissenschaft für die Gesellschaft. Das ist nicht ein klassisch rechtswissenschaftlicher Preis, sondern für die Wissenschaft insgesamt. Und das war für mich auch ganz großartig, wie viele unterschiedliche Disziplinen damals ausgezeichnet wurden.
Aber wir kommen von 1998 und 99 nach der Habil und dem schönen Preis ins Jahr 2003, da hast du deine Professur erhalten.
Nein, das habe ich schon 2000 erhalten.
Die in Klagenfurt.
Also eigentlich haben wir ein tolles Erlebnis 2000 gehabt. Wir haben geheiratet 2000. Ich habe den Stadtpreis bekommen. Das ist ein großer Preis des Wissenschaftsfonds. Ich habe habilitiert und habe meinen ersten Ruf bekommen. Also da ist im Jahr 2000 ganz viel passiert. Und ich war dann 3 Jahre in Klagenfurt, habe dort eine tolle Professur für Privatrecht gehabt und bin dann 2003 zurückgekommen nach Wien an die Wirtschaftsuniversität.
Und ja. Seither bist du an der WU
seither
geblieben.
Bin ich jetzt über 20 Jahre an der Wirtschaftsuniversität, ja.
Ich möchte aber jetzt dann mal zurückgehen in die späten 60er Jahre und frühen 70er Jahre. Du stammst aus der Steiermark, aus St. Martin am Grimming. Wo ist das genau?
Ja, das ist im oberen Ennstal, also Der Grimming ist bekannt, ist der höchste freistehende Berg der Ostalpen, ein wirklich toller und beeindruckender Berg. Also du merkst, ich bin völlig unbeeinflusst.
Hast du ihn bezwungen jemals?
Ich habe ihn mehrfach bezwungen, ich habe ihn über den Südostgrat bezwungen, ich habe ihn über das Multereck bezwungen und natürlich von hinten, oder wie wir aus dem Ennstal sagen, von hinten, also von Kulm und Daublitz aus. Also es ist ein toller, faszinierender Berg, der eben mitten im Tal steht und wirklich eine majestätische Ausstrahlung hat.
Ja, er ist irgendwie unübersehbar, der Grimming.
Er ist unübersehbar,
ja, genau.
Und anziehend.
Und deine akademische Laufbahn ist eigentlich so weder dir noch deinen drei Brüdern so in die Wiege gelegt worden, aber alle vier habt ihr studiert.
Ja, wir haben dieses wirkliche Glück gehabt, so bildungsbeflissene Eltern zu haben und die einfach uns das ermöglicht haben. Meine Eltern durften beide eigentlich nur die Pflichtschulen absolvieren, meine Mutter dann auch die Lehre, hatten aber nicht die Gelegenheit, eine weitere Ausbildung zu haben, aber hatten trotzdem, und das war für uns das auch so Beeindruckende, wirklich diese Offenheit, ihren Kindern, meinen drei Brüdern und mir, das zu ermöglichen. Also, und das war ein wirklich bildungsoffenes Leben zu Hause und wir sind sehr, sehr gefördert worden. Also wirklich, wir kommen aus diesem kleinen Dorf, wir sind alleine dann ins Gymnasium nach Steinach gefahren, das ist ungefähr 8 Kilometer davon entfernt. Der Bus ist aber 300 Meter von uns auf der Bundesstraße eben vorbeigefahren, also das war alles kein Problem.
Mhm. Gab es in deinem Gesichtsfeld, als du in der Volksschule warst oder dann im Gymnasium, Universitätsprofessoren? Habt ihr irgendwie eine Ahnung davon gehabt?
Nein, absolut nicht. Das war für uns auch schon, was ein Akademiker ist, nicht so ganz klar. Also dass ich habe einen Onkel, der hat Forst studiert und ich habe einen Onkel, der hat Tierarzt. Aber das war ungefähr so unser Vorstellungsbild. Aber das Gymnasium in Steinach war ein sehr gutes Gymnasium und es war klar, wir wollen weiter in die Schule gehen. Das Schwierigere ist eigentlich die Phase zwischen 14 und 18, dass man es schafft, eben zur Matura zu kommen, und dann ist der nächste Schritt eigentlich der einfachere Schritt. Aber es war völlig klar, wir müssen weg. St. Martin, das ist 2 Stunden von Graz entfernt, das ist 1/4 Stunde von Salzburg entfernt, und nach Wien ist es ein bisschen mehr als 3 Stunden heute.
Und ihr seid alle vier nach Wien gegangen?
Nein, meine 2 älteren Brüder sind nach Wien gegangen und mein jüngerer Bruder ist dann nach Graz gegangen. Mit meinen beiden älteren Brüdern, wir sind jeweils nur 13 Monate auseinander, also sehr eng, haben wir auch eine sehr schöne WG gebildet und haben 5 Jahre gemeinsam in einer Wohnung gewohnt, und aber sehr liberal und frei, und das hat aber sehr, sehr gut funktioniert, und ich habe heute noch ein wunderbares Verhältnis zu all meinen Brüdern.
Jetzt haben wir eine Jause, weil wir haben gerade einen Strudel gegessen. Du hast mir verraten, dass du Topfenstrudel besonders gern deckst.
Ja, das ist einfach für mich eine Mehlspeise, die man das ganze Jahr eben erstens machen kann, anbieten kann, und ich liebe selbst ihn, und da teilt sich die Familie in Topfenstrudel mit Rosinen und Topfenstrudel ohne Rosinen, aber es werden meistens 2 gemacht und man muss halt dann wissen, ob man links oder rechts das abschneidet, aber das ist keine Streitfrage, sondern das lässt sich lösen.
Rosinen sind immer eine Glaubensfrage.
Genau.
Ja, genau. Weil ja Muttertag ist und deine Rolle als Mutter ja auch noch zur Sprache kommen wird, hat sie irgendwelche Traditionen am Muttertag? Gibt es da eben, jetzt abgesehen von schönen Blumen, irgendwelche speziellen, eben auch Kuchen? Geht sie essen oder schenkst du deiner Mutter etwas Spezielles?
Ja, die Traditionen sind so, dass wir eigentlich vor allem einander jetzt Zeit schenken. Also wir haben natürlich früher Blumen geschenkt. Wir haben uns bemüht, irgendetwas zu basteln. Also das war schon zu Volksschulzeiten bei mir so. Und da war eben auch wirklich, und ich kann mich erinnern, eben in der Pfarre in St. Martin haben wir entweder Schneckenhäuser bemalt und mit kleinen Blumensträußerln gemacht oder Fensterkluppen, Wäschekluppen gemacht und auch was Nettes dazu geschrieben. Das war schon wichtig, und so kleine Blumenbüscherln gebunden. Und mein Vater hat immer, und das war schon besonders, eben die ersten Maiglöckerln geholt, den ersten Petergstamm geholt, also und die Gamsreseln heißen diese Blumen, die sind so Steinröschen. Und das war eben zum Muttertag, hat es das erste Mal gegeben. Und es war schon immer etwas ganz Besonderes. Und wir haben den Tag ganz besonders begonnen. Und es war dann auch, sind wir in die Messe gegangen und das war uns sehr wichtig. Und heute schauen wir halt, dass wir hier jedenfalls auch in die Steiermark fahren oder jedenfalls einer oder zwei von uns heim zu unserer Mutter auch fahren. Aber wir überhöhen den Tag nicht.
Wir haben schon darüber gesprochen, dass du drei Töchter hast, zwei studieren bereits, sind, glaube ich, am Weg auch zu Juristinnen.
Sind beide auch auf dem Weg zu Juristinnen.
Die Jüngste ist am Weg zur Matura.
Genau, also die hat noch ein bisschen Zeit.
Ein bisschen, aber sie ist am Weg und beschäftigt sich mit dem Wissen dazu. Sie sind aber nicht nur eine ganz andere Generation, sondern sie wachsen auch ganz anders auf als du. Eine bewusste Entscheidung von dir und deinem Mann, muss man dazu sagen, dein Mann Martin ist auch Jurist und selbstständiger Rechtsanwalt. Also das Leben, das du als Mädchen geführt hast, ist nicht ganz anders als deiner drei Töchter.
Ist völlig anders. Es ist erstens die Zeit anders. Es ist in einem kleinen Dorf und ohne elektronische Medien. Also und nicht diese Offenheit in einer Großstadt mit vielen unterschiedlichen internationalen Freunden. Mein Leben war ein deutlich einfacheres oder weniger komplexes, aber eben vom Dorf in einen größeren Ort in die Schule zu fahren und den Tag so zu verbringen. Ich selber habe das als sehr schönes Aufwachsen und ein extrem interessantes und vielfältiges Aufwachsen auch empfunden. Habe nie einen Augenblick daran gedacht, dass mir irgendetwas gefehlt hat. Aber das Leben unserer Töchter ist ein völlig anderes. Sie leben völlig anders auf, schon mit eingebunden in eine Familie, in der es Anleitungen gibt, in der es Diskussionen gibt, in der es Auseinandersetzungen gibt. Also, und wir versuchen, das den dreien mitzugeben. Aber das Umfeld ist völlig anders. Also das ist auch gut so.
Du hast mir mal erzählt, dass du aber viel Wert darauf gelegt hast, dass die kleinen Mädchen einen guten Kontakt zu den Großeltern in der Steiermark haben und dass deine Eltern sehr viel geholfen haben, wenn du auch wirklich im Stress warst bei der Kinderbetreuung.
Ja, das war so. Ich bin eben an der Universität. Ich bin Professorin, habe durchaus öfter Einladungen ins Ausland zu größeren Tagungen gehabt. Und da ist man dann drei Tage weg. Und der Stress hat darin bestanden, dass ich die Kinder in die Steiermark gebracht habe, zum Flughafen gefahren bin. Aber das hat einfach funktioniert und Kinder abgegeben und ich wusste, sie sind in den besten Händen. Und das war eine derartige Erleichterung und ein derartiges gutes Gefühl, das zu wissen, ich brauche mich darum nicht zu kümmern. Das war eine extreme Unterstützung und wirklich wichtig. Und sie durften in den Ferien auch einmal eine Woche hinfahren oder im Winter und durften wirklich mitleben daheim und auch mithelfen. Und es war ihnen, den Kindern ist es auch wichtig, zu meinen Eltern oder zu meiner Schwiegermutter eben zu gehen und haben wirklich eine eigenständige, gute Beziehung zu ihnen. Und das ist schön, das auch zu sehen.
Ich finde das vor allem sehr gelungen, dass sie wirklich dieses großstädtische Leben haben, auch mit der Tanzstunde, bis auch einmal ins Konzert mit dir mitzugehen, was ihr auch tut, oder gemeinsam mal in ein Kulturleben. Aber dass selbstverständlich dieses Leben in der Steiermark bei den Großeltern sehr wertgeschätzt wird.
Ja, das ist immer eine Besonderheit und ein Eintauchen in eine andere Welt natürlich, absolut, ja.
Was sagen denn deine Töchter über deine Arbeit? Also ich habe mal gehört von einem Freund, der auch an der WU tätig war, der hat gesagt, ja, da waren die drei Mädeln von der Frau Professor Kals und waren schon einmal mit auf der Uni. Also das ist aufgefallen, dass das auch mal passiert ist.
Ja, das ist von Anfang an passiert. Ich hatte das Glück, dass erstens meine damaligen Professorenkollegen, das waren der Peter Dorald und Christian Nowotny, dem sehr offen gegenübergestanden sind. Und es ist einfach so, man kann an einem Punkt nicht immer den Bleistift fallen lassen oder den Computer abdrehen. Und ich hatte das besondere Glück, dass Ilse Marx, die damalige Bibliothekarin, da war. Und die hatte einfach Verständnis und sie hat damals schon auf ihre Enkelkinder gewartet. Und ich durfte die Kleinen eins, zwei, drei Kinder, je nachdem in welcher Phase das gewesen ist, mitnehmen. Und die waren dort nicht nur aufbewahrt, sondern die Ilse Marx hat die wirklich betreut und hat mit ihnen kopiert, hat mit ihnen gezeichnet, hat ihnen viel beigebracht, hat dort auch einen Papagei gehabt eine Zeit lang und war wirklich eine Bereicherung. Also die Kinder waren oft zwei, drei Stunden, wenn ich noch etwas fertig gemacht habe oder zur Überbrückung da. Also das ist absolut passiert und das war für mich schon eines der wirklich wunderbaren Erlebnisse. Meine älteren Kollegen haben das absolut akzeptiert und haben kein Wort verloren, dass das nicht möglich wäre. Die jüngeren Kollegen haben das eher irritierend gefunden, aber die Toleranz der Älteren war hier vollkommen da.
Und die drei Mädchen haben es nie anders kennengelernt, als dass du an der Universität tätig bist.
Ja, also das war eine vollkommene Selbstverständlichkeit oder dass eben auch zu Hause weitergearbeitet wurde, was ja durchaus gut möglich ist in diesem Beruf, aber dass das einfach ineinander geflossen ist und eine Selbstverständlichkeit gewesen ist.
Du hast mir erzählt, dass wir heute hier die Gerätschaften aufgebaut haben, dass sie dir auch geholfen haben dann in Corona beim Einstellen des Videos, weil du hast ja auch online unterrichtet dann in der Corona-Zeit.
Das war natürlich jetzt ein großer Schnitt und gewesen, aber das war schon sehr lustig, weil wir, und wir haben das auf der Wirtschaftsuniversität wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen damals in diesem berühmten März 2020 umgestellt, dass wir eben wirklich online unterrichtet haben. Und da haben wir dann auch begonnen, ganz kleine Filmchen zu komplizierteren juristischen Themen zu machen. Ich kann mich erinnern, das ist ein wirklicher Terminus technicus jetzt, Einlagenrückgewehr, dass in einer GmbH darf ein Gesellschafter außer dem Bilanzgewinn nichts herausnehmen aus dem Unternehmen. Aber wenn man das tut, dann macht man etwas Verbotenes. Und das muss man dann prüfen als Jurist oder als Juristin. Und das muss man mal jungen Studenten oder Studentinnen erklären. Das ist zum Beispiel, wenn ein junger WU-Student das Auto vom Papa, das auf die Firma angemeldet ist und der aber eigentlich nicht dafür arbeitet. Das ist dann ein Fall der Einlagenrückgewehr. Und diese schönen Beispiele habe ich dann eben erklärt und eben die Mädels haben das mit den Handykameras aufgenommen und wir haben das dann geschnitten und das kann man ja dann in zwei, drei Minuten ganz gut erklären.
Es war aber keine Kinderarbeit, da wollen wir jetzt drauf Wert legen.
Ja, das war eine freiwillige Bereicherung der Mutter, genau.
Du wirst immer wieder interviewt, du bist wirklich die Expertin, ich habe den Ausdruck gefunden, Doyenne der Aufsichtsexpertise. Gefällt dir der Ausdruck, wenn man das über dich sagt?
Das gefällt mir gut. Wenn man als die Beste in einem Fach genannt wird, dann finde ich das völlig in Ordnung. Wir Frauen sollen dazu stehen, dass wir oft sehr gut sind oder dass wir auch deutlich besser als Männer sind. Und in dem Fall ist das einfach so, dass ich hier wirklich über 20 Jahre Expertise habe, dass ich seit über 15 Jahren die erfolgreichste Veranstaltung dafür mache und Wissenschaft und Praxis verbinde und auch in der Wissenschaft diesen Bereich wirklich vorangebracht habe. Und insofern ist das eine durchaus treffende Umschreibung und ich stehe dazu und ich freue mich drüber.
Aber du sagst, Frauen müssen mehr leisten als Männer. Das sagst du schon. Und diese Aussagen gefallen wiederum nicht allen. Du bekommst auch Widerspruch.
Na sicher bekomme ich Widerspruch. Und sicher ist eben nicht nur Widerspruch, sondern auch Neid da. Das ist ja vollkommen klar. Also weil eben Frauen gerade im Unternehmensrecht noch deutlich weniger vertreten sind und eigentlich auch der Zuwachs von Frauen in dem Bereich extrem gering ist. Also in anderen Nachbardisziplinen und sogar in den Rechtswissenschaften, das ist Arbeitsrecht, das ist öffentliches Recht, haben wir viel mehr Frauen. Aber in diesem klassischen Gesellschaftsrecht und Unternehmensrecht sind es extrem wenige, dass ich eben zum Beispiel 15 Jahre allein die einzige Professorin für Rechtswissenschaften, Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität war.
Du ortest oder benennst das auch, dass es Seilschaften zwischen Männern gibt. Gibt es zu wenige unter Frauen oder wie?
Naja, wenn es noch wenige. Es ist so, wenn du kannst eine Seilschaft nicht alleine sein. Eine Seilschaft braucht mehrere. Und es sind zwei auch noch zu wenige. Das heißt, man braucht eine bestimmte Menge an oder eine bestimmte Zahl an Frauen Und es reicht nicht, dass es nur Frauen sind. Man braucht Koalitionspartner auch unter den Männern. Man braucht Mentoren. Ich hatte das Glück, dass ich das auch hatte. Und das ist unbedingt erforderlich, um eine erfolgreiche Karriere in einer derartig männerdominierten Sphäre zu machen. Aber es geht sicher nicht allein Frauen allein, sondern in der Verbindung von Männern und Frauen. Und das eben durch Qualität, aber auch durch Vertrauen, durch persönliche Beziehung. Und es ist keine Berufung, es ist keine Bestellung in einen Aufsichtsrat möglich, allein mit fachlicher Qualität, sondern es ist auch eine Frage, haben die, die dich bestellen sollen, auch Vertrauen zu dir? Du brauchst auch eine Beziehungsebene, durchaus im Positiven meine ich das, und das muss man aufbauen. Neben der fachlichen Expertise. Das ist eine doppelte oder dreifache Aufgabe.
Hast du so eine Form von Seilschaft, von Zusammenhalt irgendwie zu Hause erlebt? Oder auch mit deiner Mutter oder von deiner Mutter? Hast du das erst im Berufsleben selber so mitbekommen und bist draufgekommen, dass es nur so geht?
Ich habe das Glück gehabt, ich habe drei Brüder. Ich bin wirklich ganz gleich behandelt worden, vollkommen die gleiche Chance, in die Schule zu gehen und zu studieren. Bei meinen Cousinen war das nicht so selbstverständlich. Die durften nicht diese Ausbildungen haben. Das war schon eine Besonderheit. Meine Mutter hat als Frau auch diese Möglichkeit nicht gehabt. Meine Mutter hat auch zwei Schwestern. Sie haben alle drei das Glück, dass sie gut verheiratet sind und jetzt schon viele Jahrzehnte verheiratet sind. Aber alle drei durften nicht in die Berufe, die sie eigentlich gerne angestrebt hätten. Also da war schon eine Unterstützung und das war meiner Mutter und meinen Tanten schon ein Anliegen. Unsere Töchter sollen die Möglichkeit haben und wir haben sie auch bekommen.
Meinst du, dass deine Töchter das jetzt auch mitnehmen aus deinem
Berufsleben? Das nehmen sie sicher mit. Also über das reden wir auch. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Bitte nehmt diese Chance wahr, die ihr jetzt habt. Also und schaut, dass ihr eure Ausbildungen gut macht. Schaut, dass ihr auch erste Erfahrungen im Berufsleben macht. Einfach um diese Chance, dieses Privileg, es sich auch aussuchen zu können und vor allem einen Beruf und eine Ausbildung zu wählen, die mir Freude macht und wo ich hoffentlich die Erfüllung, also die Kinder dann die Erfüllung finden werden, dass sie diese Chance bekommen. Das ist ganz wichtig.
Welche Rolle spielen da eigentlich die Männer? Dein Mann Martin ist ja ein aktiver Vater.
Ist ein aktiver Vater und er fördert das auch. Er ist ein Einzelkind und hat ja eben dieses Nebeneinander nicht von Geschwistern, aber einfach diese Möglichkeit zu haben, den eigenen Kindern diese Chance zu eröffnen, das fördert er extrem. Ist aber auch ganz wichtig, dass das nicht nur von der Mutter kommt, sondern von beiden Eltern getragen wird und mit unterschiedlichen Möglichkeiten und mit den unterschiedlichen Anstößen.
Wir haben im Podcast eine Rubrik, die heißt Schnell nachgedacht. Du bekommst ein paar Stichworte und ich bitte um eine schnelle Antwort, die dir auch wirklich gerade spontan einfällt.
Schnell nachgedacht.
Film oder Serie?
Film.
Online oder Print?
Print.
Wasser oder Wein?
Wasser.
Auto oder Öffis?
Öffis.
Aufzug oder Stiege?
Stiege.
Knödel oder Nockerl?
Nockerl.
Hund oder Katze?
Hund.
Mein letzter Urlaub war?
In Ägypten und wunderbar.
Mein Lieblingsfach in der Schule?
Geschichte.
Ich lese gerade?
Die Biografie von Konrad Lorenz.
Mein Lieblingsheiliger oder meine Lieblingsheilige?
Franziskus.
Teamplayer oder alleine?
Das kommt drauf an.
Geisterbahn oder Lachkabinett?
Lachkabinett.
Das mache ich für die Umwelt.
Öffis fahren.
Dafür nehme ich einen Umweg.
Ein Glas Wein.
Das will ich Jesus fragen.
Wie lange noch?
Da muss man auch dazu sagen, du hast es schon erwähnt, du bist als Kind auch in der Pfarre in St. Martin aufgewachsen. Das ist aber auch in Wien weitergegangen. Du bist gläubige Katholikin, bekennend gläubig und Christin. Du warst schon im Pfarrgemeinderat, deine Kinder sind Ministrantinnen. Warum hat das Engagement in der Kirche für dich Sinn?
Das ist eine Gemeinschaft und das ist eine Möglichkeit, selbst darüber immer wieder nachzudenken, warum leben wir und dass man eigentlich auch den Glauben einübt und eigentlich auch wieder erfreut und angestoßen wird. Das ist eigentlich jede Woche ein Anstoß. Und Glaube heißt auch Übung.
In der Sonntagsjause gibt es jeweils etwas Überraschendes über unsere Gäste zu erfahren. Du hast mir einmal erzählt, dass du abseits der Universität etwas ganz anderes gelernt hast. Und das werden wir nach der Werbepause werden wir das verraten.
Werbung.
Lesen Sie mit unserem Frühlingsabo den Sonntag 8 Wochen lang um 8 Euro. Und gewinnen Sie eine Balancewoche für 2 Personen in Marienkron. Der Sonntag.at/Abo.
Susanne, du hast etwas ganz besonders Traditionelles gelernt, womit du aktuell im Trend liegst. Das ist regional, nachhaltig, modisch und hochwertig.
Ja, ich habe, wir nennen das Modelstricken, das habe ich in meiner Schulzeit noch in der Steiermark gemacht. Das ist eben, wenn man hier strickt und besondere Muster hineinstrickt, am besten kann man das bei Stutzen machen, also wenn man eben eine kurze Hose, kurze Lederhose, die Herren, oder eben zum Dirndlkleid eine Jacke trägt, die man eben selbst gestrickt hat und bestimmte schöne Muster dann noch hineinnimmt, den Enstaler oder den Doppelgedrehten oder eben verschiedene andere schöne Model hier macht.
Und hast du dich jetzt schon geübt bei deinen Töchtern? Bist du gefragt als Modellstrickerin?
Noch nicht, aber ich bin ganz überzeugt davon, das wird noch kommen.
Und hast du den Martin Stutzen gestrickt?
Ich habe sie ihm noch nicht einmal versprochen, weil auch das Interesse hier noch nicht so groß ist. Und das ist eine Frage der Zeit. Und das ist auch ein Geheimnis der Beziehung, ein bisschen Geduld zu haben.
Aber wie bist du dazu gekommen?
Das war damals in den letzten Jahren, in denen ich noch daheim gewohnt habe und meine letzten Schuljahre waren das, die eigentlich besonders schön gewesen sind. Und meine Mutter und mit meiner Tante bin ich auf das Schloss Trautenfels gefahren. Dort wurden diese Kurse angeboten. Und das war wunderbar mit meiner Mutter und meiner Tante, also die waren alle älter als ich und ich durfte da mitfahren, was ja auch eine Auszeichnung war, und diese alle haben mit Weiß gestrickt, ich habe mit Rosa gestrickt, also, und das war aber schön, das war eine tolle Lehrerin, die uns das beigebracht hat, eigentlich eine Biologielehrerin, eine alte Hauptschullehrerin, die dann dieses alte Handwerk so hervorgehoben hat, selbst gepflegt hat und die Bemühung hatte, das weiterzugeben. Und wir waren eine der letzten Kurse, die sie noch gegeben hat. Also insofern auch wirklich ein tolles menschliches Erlebnis. Und ich war dann schon recht stolz, dass wir das gemacht haben. Und wenn du da drüben schaust, da drüben liegt noch ein Ergebnis davon. Also diese Muster sind damals gestrickt worden.
Da werden wir noch ein Foto aufnehmen, ja. Und werden wir das zeigen, dass eben auch eine habilitierte Juristin durchaus in der Lage ist, so zu stricken.
Absolut zu stricken. Ich habe noch eine andere Handarbeit sehr stark gepflogen. Das war der Kreuzstich. Also da habe ich wirklich auch viele Tischtücher gemacht, Vorhänge gemacht, Polster gemacht. Das hat mir auch eine große Freude gemacht. Hinten muss das ganz gerade sein und das muss einfach passen. Und ich habe das gern gemacht. Also das war eine extrem entspannende Arbeit für mich.
Ich erlebe ja Juristen oft als sehr im Kopf geordnete Menschen. Da passt natürlich das geordnete und gerade Muster gut dazu.
Absolut. Also das ist etwas, was mir sehr entgegengekommen ist. Also das überhaupt keine Frage. Und heute mache ich das ein bisschen weniger leider, aber ich lese sehr viel Belletristik dafür, um ein bisschen meinen
Bachelor zu machen. Das wäre noch eine Frage, welchen Ausgleich hast du jetzt abseits deiner wirklich vielseitigen akademischen Tätigkeiten? Da hast du ja nicht nur die Professur, sondern du machst ja vieles andere auch und bist in Aufsichtsräten und wirst mit deiner Expertise angefragt etc. Lesen
ist ein ganz wichtiger Ausgleich. Wir gehen regelmäßig 2-3 Mal in der Woche laufen, im Sommer sehr viel wandern und eben einfach weg zu sein. Also das ist sehr, sehr angenehm.
Ja, wie feierst du denn 2024 den Muttertag?
Den feiere ich auf einer kleinen Reise gemeinsam mit meiner Familie. Wir fahren nach Bosnien und werden an dem Tag zurückkommen von Sarajevo nach Wien, aber gemeinsam mit meinem Mann und meinen Töchtern.
Sie werden dir gratulieren?
Davon ist auszugehen, das hoffe ich, aber das erwarte ich auch.
Susanne, vielen Dank für deine Einblicke in das Leben einer Professorin und den Werdegang einer Professorin, wo auch der eine oder andere Kante mal dabei ist und die man auch bewältigen muss und was du auch zugibst und nicht scheust, es zu benennen. Ja, einen schönen Muttertag in Bosnien. Gute Backergebnisse weiterhin beim Topfenstrudel.
Vielen herzlichen Dank.
Und ja, danke für diese Einblicke als Working Mom, wenn man dieses englische Wort so sagen darf.
Ja, das ist so, aber ich glaube, das ist ein Schicksal ist jetzt nicht das richtige Wort. Das ist eine Situation, das ganz viele Frauen haben. Und ich finde, das ist ja das Großartige und das Tolle. Ich habe das wirklich immer geliebt. Ich habe immer ganz knapp bis vor die Geburt der Kinder gearbeitet und habe sofort oder sehr, sehr rasch wieder begonnen. Mich hat das fasziniert, dass man beides sein kann. Nämlich wirklich Mama zu sein von ganz Anfang, daneben aber noch was anderes tun zu dürfen.
Ein schöner Schlusssatz. Vielen Dank, Susanne Karls.
Sehr gerne.
Haben Sie Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreiben Sie uns an podcast@dersonntag.at.